du erkennst, dass an manchen Stellen ein Auto einfach zu teuer ist, dann ist natürlich erstmal der Gegentrend, also das Pendel schwingt genau in die andere Richtung. Überall wird das eingespart und reduziert und irgendwann merkst du, oh, ein zu günstiges Auto könnte vielleicht auch nicht immer intelligent sein. Dann fehlen mir Sicherheitssysteme, dann fehlt mir Wartung und ich fahre zwar günstiger, aber die, sehr provokant dargestellt, die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit steigt deutlich. Also ich fahre zwar, solange ich fahre, günstiger, aber ich bin schneller tot, weil ich eben dementsprechend schneller aus der Kurve fliege.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du exklusiv von Julian, was eine Weltreise kostet. Und los geht's mit der heutigen Folge. Ja, nachdem wir schon so perfekt reingestartet sind mit dem Versprecher, machen wir doch gleich mal weiter, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin relativ planlos, was die heutige Folge betrifft. Julian möchte über irgendwas mit Trends sprechen und ich sag mal so, ich glaube, es werden keine Modetrends. Dementsprechend, Julian, was möchtest du heute diskutieren?
Ja, an Modetrend habe ich gerade gar nicht gedacht, wenn du das sagst, aber klar, natürlich, wenn man hier mit einer Frau diskutiert, ist das das, woran sie zuerst denkt.
Klar, ja.
Nein, Spaß beiseite.
Weil uns geht es nämlich nur um gutes Aussehen, Fingernägel und Haare.
Ja, und natürlich auch um Schuhe und Handtaschen.
Genau, und Geld. Und da wären wir beim Thema.
Ja gut, dann machen wir heute mal eine Folge zum Thema Geld. Okay, also, es gibt hunderte von tollen Börsensprüchen. Einer fällt mir gerade spontan ein zum Thema Trend. The trend is your friend until the bend in the end. Da geht es eigentlich eher um technische Marktanalyse und technisches Handeln. Kann man aber so ein bisschen auch auf unser Thema heute übertragen. Was sich so langsam abzeichnet, ist ein Trend zu dem Thema, wie jemand als klassischer Privatsparer, Privatanleger mit seinem Geld umgeht, mit wem er darüber spricht, wen der unterstützt, solche Geschichten. Und schaut man da so ein bisschen in die Historie, dann stellt man fest, bis ungefähr so vor, ich würde sagen, gefühlt vor ungefähr 10 Jahren, war es eher so, dass man gesagt hat, oh ja, ich gebe das Geld einfach mal in die Hand von demjenigen, den ich da blind vertraue, so meinem Bankansprechpartner oder dem Typen von der Versicherung oder ähnliches. Und der macht das schon. Da stand die Beziehung im Vordergrund. Und weil der nett ist oder ich den persönlich kenne oder irgendwie ein Kumpel oder ein Verwandter ist, läuft das schon. Und dann haben viele Menschen so langsam entdeckt, ah, das ist ja gar nicht so. Also, warum soll ich eigentlich mein Geld zur Bank geben? Deren Kernkompetenz ist ja eher Konten führen oder eine Kreditvergabe. Für die Geldanlage sind das ja gar nicht die richtigen Ansprechpartner. Oder warum soll ich mein Geld eigentlich in die Hände einer Versicherung geben? Deren Kernkompetenz ist ja mathematisch zu kalkulieren, wie hoch ist das Eintrittsrisiko von irgendeinem Chaos. Und da kann ich dann halt dieses Chaos, irgendeinem blöden Fall, den Versicherungsfall eben absichern, aber auch nicht mein Geld anlegen. Und da war ziemlich viel Wahres dran, also eine Aufqualifizierung von der Breite der Anleger. Und getrieben durch Medien und soziale Medien kam dann der Trend auf, okay, wenn das die Banken und die Versicherungen nicht so besonders gut hinbekommen, dann mache ich das doch lieber selbst. Weil erstens habe ich das besser in der Hand und zweitens spare ich da auch ziemlich viele Kosten. Vor allen Dingen die Kosten auf zwei Seiten für diejenigen, die an den Produkten arbeiten und irgendwie dafür bezahlt werden wollen und auch für die Ansprechpartner. Also doppelte Kostenbelastung. Und dann gab es so einen Trend, okay, ich kaufe mir 1, 2, 3 ETFs zusammen, habe dann den Vorteil, die ETFs haben so gut wie gar keine laufenden Produktkosten und wenn ich es selber klicke, habe ich auch keine Kosten für den Ansprechpartner, der mich da betreut. Der Trend war also dahingehend mit dem Gedanken, Kostenersparnis ist gleich Renditeerhöhung, was ja für sich stehend so auch erstmal stimmt. Und woher ist das auch entstanden? Die Medien, die das befeuert haben, haben vielleicht nicht immer nur das Interesse, dass ich mein Geld maximal erfolgreich verwalte, sondern die haben eher das Interesse, dass ich auf eben ein Medienangebot aufmerksam werde, um Auflage zu steigern. Und die hauen dann entsprechend in den Überschriften und in den Texten, Inhalten das raus, wo sie davon ausgehen, dass in dem aktuellen Zeitgeist da die Menschen am empfänglichsten für sind. Und das war halt vor allen Dingen zu diesem Zeitpunkt diese Kostenaffinität. Und ich glaube, das ist einfach noch wichtig, dass ich das als Medienkonsument / Privatanleger verstanden haben sollte, dass Medien nicht unbedingt das Interesse haben, dass ich meine Geldanlagen am effizientesten oder am für mich passendsten manage, sondern dass ich eben dementsprechend diese Medien konsumiere, weil die das Geld nicht damit verdienen, dass sich mein Vermögen mehrt, sondern indem ich halt denen Aufmerksamkeit gebe. Die verkaufen dann entweder Werbung oder halt ihre Produkte, wofür ich bezahle. Und das war jetzt so der zweite Schritt dieses Trends von ich kümmere mich nicht um mein Geld hin zu ich will erstmal maximal Kosten sparen.
Okay, und worauf möchtest du jetzt hinaus? Also was ist deine Message, die du heute den Zuhörern ja dann irgendwie auch mitgeben möchtest? Nicht den nächsten Trends nachjagen oder die Trends hinterfragen oder was denkst du?
Ja, diese Entwicklung ist hier jetzt nicht geendet, sondern in der letzten Zeit ist immer mehr zu erkennen, dass die meisten Privatanleger hier auch merken, oh, okay, das ist jetzt noch gar nicht das Ende der Entwicklung, sondern, ah, okay, einfach nur immer nur Kosten einsparen ist auch nicht clever. Stell dir mal vor, anderes Bild, einer meiner Lieblingsbranchen, um Dinge zu erklären, Automobilindustrie. Du erkennst, dass an manchen Stellen ein Auto einfach zu teuer ist. Dann ist natürlich erstmal der Gegentrend, also das Pendel schwingt genau in die andere Richtung. Überall wird das eingespart und reduziert und irgendwann merkst du, oh, ein zu günstiges Auto könnte vielleicht auch nicht immer intelligent sein. Dann fehlen mir Sicherheitssysteme, dann fehlt mir Wartung und ich fahre zwar günstiger, aber die, sehr provokant dargestellt, die Sterblichkeitswahrscheinlichkeit steigt deutlich. Also ich fahre zwar, solange ich fahre, günstiger, aber ich bin schneller tot, weil ich eben dementsprechend schneller mal aus der Kurve fliege. Und da dementsprechend schwingt dann das irgendwann das Pendel in die Mitte, wie eigentlich bei allen Dingen, wo erstmal etwa ein Nachteil entdeckt wird, schwingt es erstmal in das auch komplett auf die andere Seite. Und ich muss erstmal, wenn ich auf schwarz bin, komplett in weiß schwingen, um genau den Unterschied wahrzunehmen und dann irgendwann auch eine Mitte zu finden. Und eben genau so ist es jetzt auch bei der Geldanlage, da ist vermehrt jetzt zu sehen, dass doch die meisten privaten Anleger erkennen, ah okay, wenn ich alles A selbst mache und B ausschließlich darauf achte, die günstigsten Lösungen zu haben, dann bedeutet das, dass ich Geld spare, aber nicht mein Vermögen am erfolgreichsten mehre und auch nicht mit der geringsten Schwankung. Warum ist das so? Weil manchmal es natürlich auch clever ist, nochmal professionelle Experten mit dabei zu haben, die meine Produkte so verwalten, dass die Schwankungen reduziert werden, dass ich Zugang habe zu Anlageklassen, in die ich so vielleicht gar nicht reinkomme oder noch nicht mal wusste, dass es die gibt, dass das jeden Tag gemanagt wird, unabhängig davon, ob ich jetzt gerade Lust dazu habe oder nicht oder auch die Möglichkeit habe, vielleicht bin ich krank, vielleicht habe ich mal keinen Zugang zu den Märkten, vielleicht bin ich im Urlaub, diese Geschichten, also auch eine gewisse Art von Komfort und Mehrleistung und aber auch einen Sparringspartner habe, also einen Berater, mit dem ich mich darüber austausche und der mich vielleicht A, auf Dinge hinweist, von denen ich noch nicht mal weiß, dass die auch relevant für meine Anlage sein könnten. Stichwort unbewusste Inkompetenz. Also der Grund, warum auch dumme Menschen leichter glücklich sein können. Die sind so dumm, dass sie nicht mal wissen, dass sie dumm sind. Und wenn du dann erstmal dahin kommst, zu wissen, ah, ich weiß nicht alles, also quasi zu wissen, ich bin in manchen Dingen auch dumm, dann führt das natürlich nicht dazu, dass du glücklicher bist, aber es hat mehr Potenzial, dass du irgendwann aktiv dein Glück angehen kannst. Und so ist es halt bei Geldanlage auch, wenn du Dinge nicht berücksichtigst, von denen du nicht mal weißt, dass es die gibt, dann gehst du erstmal davon aus, dass du alles richtig machst, bis halt so ein Punkt mal reinhaut. Und dafür nehmen sich halt den Anleger jetzt auch Ansprechpartner, die aber eben nicht mehr, wie zu Beginn, bis vor 10, 15 Jahren, meistens aus Banken oder Versicherungen kommen, sondern die Kunden haben schon verstanden, okay, da brauche ich halt Ansprechpartner, die Ahnung haben von dem, was sie tun. Also Anlageberater, Finanzexperten, Menschen, die Zugriff haben auf verschiedene Vermögensverwalter, die da ihre Kernkompetenz haben. So wie wenn ich mein Klo kaputt habe, dann rufe ich ja nicht den Tischler, obwohl es beides Handwerker sind. So, also auch zu wissen, okay, welchen Handwerker nehme ich für welches Gewerk. Und dieser Trend ist jetzt gerade so richtig im Kommen. Wahrscheinlich aber auch erst dadurch, dass das Pendel eben erst komplett auf die andere Seite geschwankt ist. Also ich will das maximal schlank machen und jetzt schwingt das in die Mitte. Nee, ich will das maximal clever und effizient für mich machen. Also will nicht zu viel an Kosten haben, aber manche haben ihre Daseinsberechtigung, wenn die dafür sorgen, dass ich dementsprechend stabiler, breiter, gestreuter, erfolgreicher mein Vermögen mehre und halt dementsprechend einen Experten habe, mit dem ich mich jetzt aber auf Augenhöhe austauschen kann, weil ich halt mich jetzt auch ein bisschen in das Thema eingearbeitet habe und das auch verstehe und nicht einfach blind in die Hände von irgendjemandem gebe und sage, ja, ich finde dich nett, mach mal. Also jetzt der aufqualifizierte, kompetente Privatanleger, der, ich will vielleicht nicht sagen auf Augenhöhe, sich mit dem Berater austauscht, aber sehr nah dran, also weiß, was er tut und auch unterscheiden kann zwischen Berater und Berater, weil so unter uns gesprochen, aus meiner Sicht auch 80-90% auch der Finanzberater hinterfragenswert sind und die Kunden jetzt aber auch wissen zu unterscheiden, mit wem habe ich es da zu tun und mit wem möchte ich langfristig vertrauensvoll da eine Kooperation, eine Partnerschaft eingehen. Also die Mitte finden.
Okay, jetzt hast du ganz viel gesagt. Ich bin irgendwie ein bisschen besser dahinter gestiegen, was die Idee der Folge ist. Aber ist es denn jetzt, also, okay, die Leute nehmen sich jetzt einen Partner häufiger mit dazu, wenn es um ihre Finanzen geht. Das scheint erstmal eine positive Entwicklung zu sein, ein positiver Trend. Aber jetzt mal ganz blöd gefragt, ist es denn so geil, immer dem neuesten Trend hinterher zu jagen? Also ist das jetzt das, was einen erfolgreich macht? Weil ich meine, der letzte Trend war, mach alles mit ETFs, mach alles selber, war ja auch nicht erfolgreich. Und davor war der Trend, keine Ahnung, mach's mit Zertifikaten. Naja.
Ja, aber richtig die Frage. Vielleicht kann man ein bisschen unterscheiden zwischen Trend und Entwicklung. Trend ist wahrscheinlich einfach irgendwas, was wieder cool klingt und ich erstmal da hinterher renne, weil das alle machen und ich ja auch nicht derjenige sein will, der das nicht macht und dann auch Angst habe nach dem Motto FOMO, also Fear of Missing Out. Ich will nicht derjenige sein, der es nicht hinterher gemacht, der Einzige, der es nicht gemacht hat. Ich würde es hier eher als Entwicklung sehen, also es geht eher darum, auf die nächste Entwicklungsstufe zu kommen und zu sehen, okay, ich will auf gar keinen Fall zu viel Gebühren bezahlen oder mein Geld in die Hände von ein Unternehmen oder Ansprechpartnern geben, die da eigentlich gar keine Ahnung von haben. Es macht aber auch wahrscheinlich keinen Sinn, das dann alles selbst zu machen, weil das klappt auch nicht. Also letztendlich hat ja jeder wahrscheinlich eine andere Kompetenz, einen anderen Job und kennt sich da gut aus und ist jetzt nicht der noch nebenberufliche, eigentlich aber hauptberufliche Finanzexperte, sondern einfach mit der richtigen Person mit Daseinsberechtigung partnerschaftlich einfach darüber zu sprechen, wo will ich hin, was passt zu mir und das im Dialog zu machen und auch zu verstehen, was der sagt und dann auch sagen zu können, das will ich oder das will ich nicht und auch kostensensibel zu sein, aber auch zu wissen, an manchen Stellen macht es vielleicht auch Sinn, noch ein ABS an Bord zu haben oder eine Bremse und bewusst zu wissen, was man da tut. Ja, deswegen glaube ich, finde ich die Formulierung Entwicklung wahrscheinlich noch besser als Trend. Und dadurch nimmt man sich halt noch eine ordentliche Kompetenz mit dazu, und zwar diese psychologische, die psychologischen Aspekte, dass vielleicht mich der richtige Berater an der richtigen Stelle von Handlungen abhält, die ich sonst eigeninitiativ, vielleicht auch emotional gesteuert tun würde. Also als Beispiel panisch verkaufen, wenn es gerade irgendwie runtergeht. Oder auch, dass der Ansprechpartner unterscheiden kann für mich zwischen einem schlechten Ergebnis und schlechten Ergebnis. Also ich lege irgendwo Geld an und es geht runter, dann kann das entweder so sein, dass einfach schlichtweg die Anlage nichts oder nichts mehr kann. Es kann aber auch sein, dass es die richtige Anlage ist, aber es einem so saisonalen Effekt, also einer Schwankung, letztendlich einer finanziellen Jahreszeit unterliegt und der sagen, mir sagen kann, ja, nee, in diesem Fall ist das schon okay, wir müssen es jetzt nur aussitzen. Also, und mir hilft zu unterscheiden, was ist A und was ist B. Ja, also deswegen glaube ich, also ich stimme dir vollkommen zu, einfach Sau hinterherzulaufen, die durchs Dorf getrieben wird, macht gar keinen Sinn. Aber hier würde ich es wahrscheinlich, glaube ich, eher als Entwicklung als Trend bezeichnen. Und ob das jetzt das Ende der Fahnenstange ist oder wir in 5 oder 10 Jahren vielleicht wieder die nächste Stufe erreichen, vermag ich nicht zu sagen, aber ich glaube, das ist ja eher auch ein Prinzip der Menschheit, dass es, damit etwas noch besser werden kann, es erstmal gut sein muss und ja, wir uns Stück für Stück weiterentwickeln können und auch da neugierig bleiben können. Aber zumindest kann ich ja immer das machen, was aus aktueller Sicht das Cleverste ist. Mit dem Wissen, rückwärts betrachtet, in 10 oder 20 Jahren es vielleicht noch was Besseres gibt, aber solange wir das nicht wissen, ich das aus heutiger Sicht Beste mache.
Gut, ich kann den Gedanken nachvollziehen. Hast du an der Stelle noch eins von deinen bekannten, prägnanten Bildern für uns?
Ja, okay, dann versuche ich mal, mich jetzt hier so ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen. Ist, glaube ich, an der Grenze, aber dann antworte ich mal zurück mit einer Frage. Was haben denn oder was könnten denn in diesem Kontext Geldanlagen mit Sex gemeinsam haben?
Uiuiui. Naja, wohl nicht, dass es beides nur ein Trend ist, weil ich glaube, beides hat sich durchgesetzt.
Ja.
Beides kann großen Spaß machen.
Ja, geht genau in die Richtung von meinem Gedanken. Und da würde ich vielleicht das ergänzen. Zu zweit macht es sogar noch mehr Spaß. Also
Ah, okay.
von dieser Idee, okay, auch wieder in Anführungszeichen, ich mache es mir komplett selbst zu, okay, ich mache es mit einer zweiten Instanz. Kann halt nochmal ein Mehrwert dadurch entstehen, so ich denn da offen für bin. So würde ich es jetzt mal versuchen, möglichst unangreifbar zu formulieren, ohne dass wir das jetzt weiter vertiefen.
Okay, gut. Ja, danke schön für dieses schlüpfrige Bild. Boah, ich glaube, wir können die Folge an dieser Stelle schließen. Ich glaube, dein Gedanke und das, was du den Zuhörern mitgeben wolltest, ist klar geworden. Und was mich wirklich selbst sehr interessiert, deswegen durfte ich mir die Frage heute auch wünschen, sozusagen. Erzähl doch mal, was die Weltreise, auf der du gerade bist, dich so im Durchschnitt, also was du schätzt, weil vielleicht hast du ja sogar einen genauen Haushaltsplan, aber wenn nicht, was du schätzen würdest, was dich der durchschnittliche Tag auf Weltreise kostet, weil du hast dein Bett ja schon dabei. Gut, jetzt war es nicht ganz günstig, aber das war immer so mein Lerneffekt bei Zelten oder auch bei, ich habe auch mal so eine Bulli-Tour gemacht, habe gedacht, ja, ist ja mega der günstige Urlaub. Und ich sag mal so, war es nicht, war es wirklich nicht. Und man, also da hätte man auch easy, ja, in eine Woche ins Hotel gehen können, so. Was zahlst du so am Tag?
Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das den einen oder anderen brennend interessiert. Und die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, je nachdem, wie man das bewertet. Also wenn man jetzt so einen ganz klassischen Tag nimmt, ich gucke jetzt mal hier aus dem Fenster, wo bin ich gerade? Ich stehe direkt in der Natur im Süden von Chile in Südamerika. Hier fließt ein Fluss. Und ich bin jetzt hier einfach einen Tag und frühstücke ein bisschen und esse ein bisschen zu Abend. Und man sich die Lebensmittel auch noch selber zubereitet, dann ist das wirklich sehr, sehr überschaubar, was sowas kostet. Es sei denn natürlich, du machst jetzt noch dabei noch ein Champagner auf und lässt die, im wahrsten Sinne des Wortes, hier die Korken knallen. Das ist natürlich auch nochmal eine Frage von Anspruch. Schließen wir das mal aus. Aber wenn man es jetzt ein bisschen erweitert, dann kostet es natürlich auch überhaupt erstmal hier mitten in der Natur sitzen zu können. Also ich glaube, das ist ein Riesenfehler, was Reisende genauso unterschätzen wie aber auch diejenigen, die irgendwo noch einen Ferienhaus haben. Denn natürlich hast du erstmal die Anfangsinvestition. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel ein Expeditionsmobil, was für Reisen auch so ziemlich mit die wahrscheinlich teuerste Kategorie ist, solange du nicht mit dem eigenen Hubschrauber reist. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was ein LKW mit einer Wohnkabine ausgestattet für über 6 Wochen autark zu leben auf dem Planeten kostet. Kann jeder selber mal recherchieren. Gibt es natürlich auch Unterschiede. Aber das kostet natürlich einmal die Investition. Und diese Investition bringt aber auch nochmal wieder Geld Anforderungen mit sich, weil natürlich will so ein Ding auch unterhalten sein. Und Beispiel, ein Reifen darf erneuert werden oder muss ausgetauscht werden, dann kostet das so viel wie, also mehr als mein erstes Auto, was ich mir vor 20 Jahren mal gekauft hatte. So. Und daher mag ich es auch ganz gerne zu sagen, dass man bezogen auf sein Nettoeinkommen mindestens 2, besser mehr, maximal 6 Nettoeinkommen, also monatlich Nettoeinkommen, irgendwo als Liquiditätspuffer liegen haben sollte. Nicht schwankend und jederzeit zugriffbereit. Warum? Weil bezogen auf dein Nettoeinkommen normalerweise in dem Verhältnis sind auch deine Spielzeuge. Und wenn ich jetzt an mein erstes Auto denke oder mein zweites oder drittes oder viertes, das hat ja jedes Mal mehr gekostet, weil ich auch mehr verdient hatte. Und damit logischerweise kostet auch so ein Reifen immer mehr. Und wenn man das in Nettogeldern rechnet, dann hast du da immer das richtige Geld auch an der Seite. Also niemals zu sagen, okay, ein Leben lang habe ich immer zum Beispiel 2000 Euro Liquidität liegen. Das kann als Student vielleicht viel zu viel sein, aber ganz sicher ist es als etwas Besserverdiener viel zu wenig. Und so ist es beim Expeditionsmobil auch. Also wenn da jetzt als beispielsweise irgendwas mal schnell repariert werden darf, was halt nun mal auch passiert, letztendlich ist es sowas wie ein fahrendes Haus und natürlich auch sehr sensibel, wenn du da krasse Offroad-Pisten fährst, dann bist du schnell auch im mittleren vierstelligen Betrag von einer Rechnung. Und das passiert auch dann ab und zu schon mal. Und eigentlich müsste man es ja also auch in den Tag mit reinrechnen. Und was aber wiederum bei einem Expeditionsmobil, was ich mag, ist, dass du es auch wirklich, also diese Investition, zumindest so lange wie du unterwegs bist, auch zu 100% nutzt. Manchmal mag ich das Menschen zu hinterfragen, die sagen, ja, okay, ich bin gerne in Nizza, da war ich schon jetzt 4-mal, jetzt kaufe ich mir da mal ein Haus oder eine Eigentumswohnung, weil jedes Mal, wenn ich da bin, kann ich ja viel günstiger sein. Ja, das ist auch so, du sparst dir dann die Hotel- oder Ferienwohnungskosten, aber wenn du da meinetwegen viel bist, bist du vielleicht 4 oder 6 Wochen im Jahr da und dann bist du da aber auch 11 Monate nicht. Und das sind ja die teuren Zeiten eigentlich. Also man sollte da schon immer alle Kosten mit reinrechnen. Und deswegen fällt es mir tatsächlich total schwer, dir jetzt eine Zahl zu nennen, weil man natürlich überlegen muss, okay, auf wie viele Jahre.
Das finde ich sehr schade.
Ja, ich eier darum, genau. Auf wie viele Jahre würde man jetzt zum Beispiel so eine anfängliche Investition umrechnen pro Tag? Weil wenn du jetzt...
Ja, den Gedanken hatte ich auch gerade. Also lass mal das Auto raus.
Okay, und was ist mit den Folgekosten vom Auto? Also Auto betanken oder Auto, also Fahrzeug reparieren, ja, oder?
Die müssen schon rein.
Ja, und dann ist es das halt schon, also dann würde ich sagen, es ist ungefähr so, wie das meine laufenden Kosten auch in Deutschland sind. So, dann, also es ist ungefähr wie eine, wie eine Wohnung. So, ja. Also, wobei man sagen muss, das ist also auch dadurch bedingt, dass ich schon mit einem sehr großen, eher teuren Fahrzeug unterwegs bin. Und du kannst natürlich auch genauso mit dem Fahrrad oder mit dem kleinen Auto unterwegs sein und dann wird es definitiv günstiger sein. Weil, also
ja, gut, klar. Ja,
also
ja.
Wir haben zum Beispiel 0 Wasserkosten, weil wenn ziehen wir uns irgendwo Wasser in der Infrastruktur, wo es verfügbar ist. Wir haben keine Stromkosten, weil wir unseren Strom selber produzieren mit Solar. Also solche Geschichten hast du zum Beispiel dann gar nicht.
Okay, gut. Und das bisschen Lebensmittel fällt hinten rüber. Aber klar, Sprit spielt natürlich eine große Rolle. Hast du nicht auch irgendwie mal gesagt, dass einmal tanken irgendwie ein Tausender kostet oder sowas?
In Deutschland ist das so, ja. Und auf der Reise ist es unterschiedlich, je nachdem, in welchem Land du bist.
Ja, klar.
Ob es günstiger ist. Also, nein, nicht, ob es günstiger ist. Also bisher kann ich sagen, es ist immer günstiger. Aber die Frage ist nur, wie viel günstiger. Also da gibt es auch Preisschwankungen von Land zu Land um über 500% Unterschied. Also, aber auch in der Qualität des Diesels teilweise. Und du hast auch nichts davon, wenn du besonders günstig tankst, der Diesel dann aber so schlecht ist, dass er dann vielleicht irgendwelche Motorprobleme nach sich zieht. Also
ist wohl auch wahr.
Das sind so viele Parameter, die mit reinspielen, dass das objektiv wirklich nicht so einfach zu beantworten ist.
Okay, naja gut, aber wir haben einen gewissen Einblick bekommen können. An dieser Stelle würde ich sagen, macht euch einen schönen Tag, lieber Julian und liebe Zuhörer. Und es ist Zeit für unsere Abschlussworte. Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.